herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Es gibt den Monatsrückblick für Januar, ein relativ neues Format noch, wo ich kuratierte News-Artikel aus dem vergangenen Monat für euch zusammenfasse, hier und da auch meinen eigenen Senf dazugebe. Und ja, in diesem Monat, ihr habt es vielleicht mitbekommen, DeepSeek als potenziell neuer Wettbewerber für ChatGPT. Kostenlos, kostengünstig, was Trainingsdaten angeht, also wesentlich effizienter von der Qualität her, sehr gut zumindest, was die ersten Tests angeht. Darüber müssen wir sprechen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass XXL Lutz wieder zugeschlagen hat, sich weitere Zukäufe getätigt hat in den stationären, aber auch den Omnichannel weiter stärken möchte. Es gibt auch ein Datenleck, da müssen wir auch drüber sprechen, der AI Act. Hat seit dem 2. Februar neue Vorschriften, das müssen wir besprechen. Es gibt auch wieder das Thema Homeoffice. Das darf natürlich nicht fehlen. Auch da gibt es wieder, kontroverse Diskussionen. Bevor es gleich mit dem Podcast sofort weitergeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar zum Jahreswechsel mache ich immer eine kleine Umfrage. Dauert maximal eine Minute, hilft mir aber maximal weiter, um den Content in Zukunft zu produzieren, der euch auch wirklich interessiert. Ruft euch doch bitte sofort die URL digitales-unternehmertum.de/umfrage2025. Alles zusammengeschrieben. Gebt mir Feedback, welche alten Formate gefallen euch, welche neuen sind vielleicht interessant, welchen Tonus wünscht ihr euch und ein paar Fragen mehr. Dauert wirklich nicht länger als eine Minute, versprochen, und würde mir extrem weiterhelfen. Den Link zur Umfrage findet ihr selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes. Ich danke euch jetzt schon und jetzt geht's auch gleich mit dem Podcast weiter. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Thema KI an. DeepSeek als neues KI-Startup, was 2023 gegründet wurde, ein chinesisches Unternehmen. Das macht das Ganze in Anführungszeichen hier und da so heikel, weil Zensur, bestimmte Inhalte blockiert werden und so weiter. Kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe es gesagt, es ist ein KI-Startup, was es noch gar nicht so lange gibt. Und wenn man sich die Modelle mal anschaut, das Hauptmodell nennt sich V3, ist das Basismodell. Dann gibt es noch ein Reasoning-Modell R1 und V3. Das Basismodell soll wirklich in einer Liga mit ChatGPT 4.0, also von OpenAI, spielen oder auch vergleichbar mit Claude 3.5. Und ich bin gespannt. R1 kann mit OpenAIs führendem Reasoning-Modell O1 mithalten. Und manche sagen sogar, dass es besser ist, Fragezeichen. Da komme ich gleich zu, habe ich eine eigene Meinung noch zu. Also es gibt unterschiedliche Meldungen dazu. Fakt ist einfach, DeepSeek hat einen extremen Hype in den letzten Tagen bekommen. Die Nutzerzahlen sind nach oben geschnellt. Das Hauptmodell ist kostenfrei nutzbar. Ich habe auch erste Tests gemacht oder wir haben erste Tests gemacht und sind positiv überrascht. Aber in beide Richtungen. Es gibt bessere oder gleich gute KI-Outputs. Es gibt aber auch vergleichbar schlechtere. Das muss man jetzt einfach mal testen. Und man muss natürlich auch sehen, dass eben so das Kritische, ich habe es eben schon gesagt, ist das Thema Zensur. Auch ob die Effizienz wirklich so viel besser ist als bei den großen Modellen. Wichtig ist zu wissen, und beziehungsweise vermutet man, dass es ein destilliertes Modell ist. Das heißt also, das Modell konnte auf bereits bestehende Sprachmodelle aufsetzen. Das ist natürlich immer ein ganz großer Unterschied. Auch das muss man wissen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ohne die großen Modelle von Google oder eben von OpenAI, dann hätte es DeepSeek in der Form sicherlich nicht gegeben und auch nicht in der guten Qualität. Also muss man hier abwarten, wie sich das Unternehmen auch für die Zukunft weiterentwickelt. Ob GPT oder auch Gemini von Google das weiter so in der Form möglich machen. Und wenn nein, wie entwickelt sich das Unternehmen? Also was positiv ist, und das muss man einfach mal festhalten, dass es ja schon sehr innovativ ist, einfach mal aufzuzeigen, wie effizient so ein Modell wohl sein kann, was die anderen natürlich unter Zugzwang bringt, auch wenn es um mögliche weitere Finanzierungsrunden geht, da komme ich gleich zu, ist das natürlich ein Schlag ins Genick. Und mal kurze Zeit hat DeepSeek dafür gesorgt, dass die Tech-Unternehmen an der Börse mal so richtig, ich hätte bald gesagt, zusammengefaltet wurden. Nvidia, einer der größten Chip-Hersteller, hat an einem Tag rund 600 Milliarden Bewertung verloren, hat sich mittlerweile wieder was erholt. Aber das war so ein erster Fingerzeig. Was kann da noch aus China kommen? Was kann man hier noch besser machen? Und ist das Modell doch gar nicht so trainingsintensiv? Ich habe es gesagt, mit dem destillierten Modell muss man vorsichtig sein. Schaut euch gerne den Artikel an, den findet ihr bei Golem. Alle Links beziehungsweise findet ihr alle News auch nochmal entsprechend in den Shownotes zusammengefasst. Könnt ihr gerne also dann auch nochmal intensiver nachlesen. So, ich habe es gesagt, es gibt natürlich auch Sicherheitsthemen. Und zwar gibt es wohl ein Datenleck auch bei DeepSeek schon. Es soll entdeckt worden sein, Chatverläufe von Nutzern, API-Keys und Zugangsdaten, Backend-Daten, auch interne betriebliche Informationen sollen angeblich geleakt sein. Die Datenbank basiert auf einem offenen Datenbank-Management-System und ist frei zugänglich, beziehungsweise ist keine Authentifizierung möglich. Jeder konnte darauf zugreifen. Forscher hatten also die vollständige Kontrolle über die Datenbank. Die Reaktion von DeepSeek kam umgehend, meldete, dass das Datenleck innerhalb von einer Stunde geschlossen wurde. Das war also nicht beabsichtigt. Ob weitere, in Anführungszeichen böswillige Akteure Zugriff erlangt haben, ist bisher nicht bekannt. KI-Unternehmen müssen sich der sensiblen Daten bewusst sein. Und da ist ganz wichtig, ob das aus Unternehmen aus China kommt, aus den USA. Es ist wichtig, dass hier ein absoluter Schutz solcher Daten gewährleistet wird und höchste Priorität hat. Das scheint kurze Zeit zumindest der Fall gewesen zu sein, wird man sehen. War jetzt ein Thema. Ich glaube, auch zum Start ist da einiges an DOS-Attacken auf DeepSeek eingeprasselt. Weiß nicht, ob man das verhindern wollte, diesen Hype mal irgendwie unterbrechen, der extrem war in den letzten Tagen. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also, es zeigt wieder, was zeigt uns das? Die Sicherheitsrisiken sind da. Das Thema Datenschutz und KI ist gegeben. Seid vorsichtig mit den sensiblen Daten, die ihr an die KI übergibt, ob nach Amerika, ob nach China, ob egal wohin. Schaut, ob, wenn ihr die nutzen wollt, vielleicht ein lokales KI aufgebaut wird. Es gibt einige Open-Source-Lösungen, die man verwenden kann, auch nur für die lokale Nutzung. Also den Artikel gibt es im Handelsblatt. Wer das nochmal nachlesen möchte, ist eingeladen. Den Link gibt es, wie gesagt, in den Shownotes. So, der AI Act. Tja, seit dem 2. Februar diesen Jahres wird es, beziehungsweise gibt es, wir sind ja jetzt schon kurz nach Februar, neue Vorschriften. Ziel des AI Acts ist grundsätzlich erstmal die Regulierung von künstlicher Intelligenz zum Schutz der Grundrechte eines jeden. Wichtig ist auch das Thema, zum Beispiel, es wird, also die KI werden in unterschiedliche Risikostufen entsprechend implementiert. Und in dem Artikel ging es darum, dass wer KI im Unternehmen nutzen will, bestimmte Kompetenzen auch bei den Mitarbeitenden haben muss, um das wirklich, ich sage jetzt mal, sauber nutzen zu können. Da geht es von den technischen Erkenntnissen über auch Erfahrung im Umgang mit KI. Also wo sind Schwachstellen beispielsweise? Wie sollte man KI nutzen? Nicht eins zu eins die Ergebnisse verwenden, sondern als Werkzeug sehen für die weitere Texterstellung, Analysen, wie auch immer. Thema Aus- und Weiterbildung. Ja, wer diese Kompetenz nicht hat, muss Mitarbeitende vielleicht weiterbilden. Und dann natürlich auch die kontextbezogene Anwendung der KI-Modelle auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben bei PageRangers beispielsweise KI bei uns in der Content Suite, haben da sehr viele Tests im Vorfeld gemacht, machen das permanent weiter, weil sich natürlich auch die KI-Modelle weiterentwickeln. Von daher ist es sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben ein eigenes, ja, wenn man so will, KI-Lab, die regelmäßig testen und schauen, wie sich das Thema verändert. Ganz wichtig ist, es gibt noch dieser AI Act. Ja, es soll einen Leitfaden geben für das Thema General Purpose AI. Es soll rechtssichere Nutzung von KI-Systemen wie ChatGPT möglich machen und auch mehr Klarheit zur Umsetzung des AI Acts bieten. Also, wer sich damit beschäftigen will, Basic Thinking, da habe ich den Artikel gefunden. Ich glaube, Fakt ist, Unternehmen müssen sich langfristig auf KI einrichten, auch auf die KI-Weiterbildung für Mitarbeitende, wenn eben die Kompetenz nicht vorhanden ist. Also schaut euch den Artikel sehr, sehr gerne an. Ja, dann in dem Zusammenhang noch eine letzte News aus der Rubrik Künstliche Intelligenz. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, plant wohl eine neue Finanzierungsrunde mit wohl 40 Milliarden US-Dollar. Das ist geplant, das war aber auch diese Info vor dem Anführungszeichen kurzen Hype von DeepSeek, wo das so richtig anging, wo es darum ging, dass man Trainingsdaten effizienter umsetzen kann, das Modell gar nicht so viel kostet, wie das bei den Großen der Fall ist. Aber wie gesagt, ich habe es ja gesagt, es handelt sich wohl um ein destilliertes Modell, was gar nicht in der Tiefe die Daten verwendet. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, kriegt OpenAI diese Finanzierungsrunde mit der Bewertung von bis zu 340 Milliarden US-Dollar überhaupt noch hin? SoftBank soll führender Investor sein und die neue Finanzierung soll vor allen Dingen auch natürlich an OpenAI gehen, aber auch hochmoderne Hardware, Rechenzentren sollen eingerichtet werden. Also es soll sich für die Zukunft quasi aufgestellt werden. Und ich bin sehr gespannt, ob das in der Form passiert, ob das jetzt ins Stocken gerät. Warten wir es mal ab. So, eine neue News, so ein bisschen offline, zumindest Omnichannel, wenn man so will, ist XXLutz, übernimmt die Porta-Gruppe in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Über 140 Standorte werden von XXLutz übernommen, die Porta-Gruppe hatte. Und zu den Marken gehören nicht nur Porta, sondern auch Möbel Boss, Asco, Möbel Letz. Und die Gründerfamilie Gärtner und Fahrenkamp werden sich nach knapp 60 Jahren aus dem Unternehmen zurückziehen und begründen unter anderem natürlich den Verkauf damit, dass der Online-Möbelhandel immer kompetitiver wird, die Konkurrenz wird mehr, es gilt mehr zu investieren, Partnerschaften aufzubauen und ein großer Player hat ja auch laut deren Aussage eine viel, viel bessere Chance im Omnichannel als sowohl im stationären als auch im Online-Handel zu existieren. XXLutz begründet das auch natürlich mit dem großen Potenzial aus stationärem Möbelhandel und Onlinehandel, wo XXLutz schon wesentlich besser positioniert war, das heißt hier auf Erfahrungen entsprechend zurückgreifen kann. Und immer häufiger ist es auch so zu erkennen, dass Kunden sich also online informieren, aber größere Anschaffungen immer noch im Möbelhaus getestet werden, sich beraten wird und dann entsprechend gekauft wird. Also gerade die Kombination ist hier durchaus ein Thema. Links findet ihr zu dem Thema auch. Ich habe zwei entsprechend für euch zusammengestellt. Ja, dann ein Thema habe ich im Handelsblatt gefunden. Müssen wir auch drüber sprechen. Ihr habt es mitbekommen. Nach der Trump-Wahl oder auch schon bei der Vereidigung des neuen 47. Präsidenten der USA waren nahezu alle großen Tech-Bosse der US-Konzerne neben Trump beziehungsweise zu sehen. Das sah vor 4 Jahren noch ganz anders aus. Da gab es auch die eine oder andere kritische Stimme in Richtung Trump. Und komischerweise scheint sich hier die Haltung verändert zu haben. Beispielsweise auch von Mark Zuckerberg, dem Gründer von Meta, von Facebook. Die Rhetorik auf politischer Ebene hat sich verändert. Und man hört immer mal wieder auch so in Anführungszeichen Kampfbegriffe wie aus dem Trump-Lager bekannt. Mächte, Zensur, auch Zuckerberg vergleicht EU-Regulierung mit Chinas Überwachungsstaat, eine klare Kampfansage, so wirkt es zumindest. Seine Haltung hat sich scheinbar verändert und da ist Mark Zuckerberg nicht der Einzige, wie mir scheint. Und das kann natürlich unter Umständen Auswirkungen auf Europa haben. Gerade auch so Themen wie Diversity, Nachhaltigkeitsinitiativen, wenn man das so hört, könnten hier vielleicht unter Beschuss geraten. Und es gilt als EU, als Deutschland, sich hier entsprechend zu rüsten, eine Strategie zu entwickeln, um möglichem politischem Druck entgegenwirken zu können. Und die technologische Abhängigkeit ist teilweise extrem groß, gerade von US-Tech-Giganten, ob Amazon, Microsoft, Google, um nur mal ein paar zu nennen. Und diese Abhängigkeit könnte, je nachdem, wie das weiter umschlägt, auch in eine mögliche Erpressbarkeit münden, wie auch immer. Also auch das ist ein Thema, wer sich interessiert, schaut euch den Artikel gerne nochmal an, findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. So, ich habe es gesagt, das Thema Homeoffice darf, ich hätte fast gesagt, in keinem Podcast, in keinem Monat so über Rückblick fehlen. Auslöser der Debatte diesmal war eine Mitarbeiterin eines Hamburger IT-Unternehmens, die einen Friseurtermin während der Arbeitszeit im Homeoffice in ihren Kalender eingetragen hat. Ihr Chef hat das entdeckt, den Termin gefunden und war entsprechend verärgert und hat sich seinen Unmut öffentlich auf LinkedIn entsprechend kundgetan. Die Reaktion, tja, sehr unterschiedlich. Der Chef der Dame kritisierte Homeoffice generell und sieht es als absolut ineffektiv an. Er spricht sogar von Arbeitsverweigerung in schöner Verpackung und befürchtet auch hier und da einen Kontrollverlust und erfordert, dass Homeoffice nur für disziplinierte Mitarbeiter in Frage kommen sollte. Die öffentliche Reaktion ließ natürlich nicht auf sich warten. Auf den LinkedIn-Post zur damaligen Zeit, ist schon ein paar Tage her, gab es über 9000 Reaktionen, 5000 Kommentare und ihr könnt es euch vorstellen, einige unterstützten die Haltung des Chefs, andere wiederum fanden das gar nicht so gut und meinten, das Problem liege nicht im Homeoffice, sondern in der Führung und Steuerung. Und Kritiker fordern ja in dem Zusammenhang schon häufiger oder längere Zeit, dass das Thema Steuerung bzw. Arbeitszeit nach Zeit nicht mehr angemessen ist, sondern dass man sich hier mehr auf die Leistung fokussieren sollte und statt auf Präsenzzeiten, was hier und da sicherlich sinnvoll ist, in verschiedenen Unternehmen auch umsetzbar ist, aber längst nicht in allen. Da müssen wir immer wieder aufpassen, das prangere ich auch immer wieder an, mit der generellen Pauschalisierung dieses Themas. Nicht alle können Homeoffice machen, nicht alle oder für alle Unternehmen ist es sinnvoll, 100% remote zu machen. Nicht umsonst gibt es ja in Anführungszeichen eine Gegenbewegung, auch gerade der großen Unternehmen, die scheinbar festgestellt haben, dass das gar nicht so einfach ist, wenn die Mitarbeitenden für einen Großteil außerhalb des Bürokomplexes sind. Es gibt einfach viel zu viele Nachteile, die auch zum Teil im Endeffekt herausgekommen sind. Auf der anderen Seite, aber es gibt auch Vorteile von Homeoffice, je nachdem, wie man arbeitet, ob man mal kreativ arbeiten möchte, seine Ruhe haben möchte. Also es gibt nicht diese pauschale Aussage und es gibt auch nicht das pauschale Unternehmen oder diese Aussage, die für jedes Unternehmen gilt, sondern das muss jedes Unternehmen für sich grundsätzlich selbst entscheiden. Also, um auf den Fall nochmal zurückzukommen, laut Arbeitszeitgesetz ist es natürlich nicht zulässig, während der Arbeitszeit zum Friseur beispielsweise zu gehen, mit dem Hund Gassi zu gehen. Die Arbeitszeit muss für berufliche Zwecke genutzt werden. Also, der Arbeitgeber hätte das Recht oder hat das Recht, die Arbeitszeit und Bedingungen entsprechend festzulegen. Private Termine haben dann grundsätzlich nichts zu suchen, es sei denn, es wurde aktiv abgesprochen. Also ein Thema, was uns mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen, Monaten noch nicht loslassen wird, wo es immer mal wieder Beispiele gibt, die gut verlaufen, die weniger gut verlaufen, wie in dem Beispiel. Den Artikel habe ich unter stern.de gefunden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, ich konnte euch mit den kuratierten News wieder so ein Potpourri geben, was euch interessiert hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. In der nächsten Woche gibt es einen ganz spannenden Podcast mit einem ganz tollen Gast. Ich verrate aber noch nicht, um was es geht und wer es sein wird. Seid gespannt, abonniert den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Das würde mich extrem freuen. Und nicht vergessen, an der Umfrage teilnehmen. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank. Bleibt gesund. Jetzt ist Schluss. Over and out. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.